Ganz konkrete Frage. Was ist derzeit für Österreich die größte Bedrohung?
Die größte Bedrohung für die Menschen in Österreich ist jedenfalls der islamistische Terrorismus. Wenn Sie mich fragen, was die größte Bedrohung für die Republik Österreich, für die staatliche Souveränität ist, dann ist die Antwort ganz klar Russland.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Und unser heutiges Thema ist Geheimsache Öffentlichkeit. Unser Gast ist Silvia Meyer, Direktorin der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz DSN. Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
Schönen guten Morgen und sehr gerne.
Ich würde gerne anfangen mit dem Thema, wie es zugeht sozusagen im Staatsschutz, persönlich nämlich. Ich habe festgestellt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kann man alle nur mit Vornamen ansprechen, da erfährt man die Nachnamen gar nicht. Zum Beispiel die Pressesprecherin, mit der ich in Kontakt war, da weiß ich nur den Vornamen. Ich nehme an, das dient dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei Ihnen ist das anders. Sie sind das Gesicht nach außen, man kennt Ihren Namen. Ist damit eigentlich ein gewisses Risiko verbunden und wie geht man damit um?
Ja, Sie haben das richtig angesprochen. Der Schutz unserer Bediensteten im Verfassungsschutz ist unsere höchste Priorität. Und naturgemäß unterliegen diese einer Gefahr, einem Risiko aufgrund der Phänomenbereiche, in denen wir ermitteln. Natürlich muss es auch ein Gesicht nach außen geben und natürlich unterliege auch ich und unterliegt auch meine Person in dieser Funktion einem gewissen Risiko.
Wie geht man da persönlich damit um? Ist einem das bewusst, dass man da möglicherweise einer gewissen Gefahr ausgesetzt ist? Im Gegensatz zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kennt man sie eben. Es muss ja auch eine Persönlichkeit geben, die nach außen hin diese Institution vertritt. Wie geht man da eigentlich um? Färbt das im Alltag ab?
Ja, natürlich. Also wir setzen umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, um dieses Risiko entsprechend zu reduzieren. Und natürlich ist mir das bewusst und ich passe auch mein tägliches Leben dementsprechend an.
Okay. Eine Frage, was man sich eigentlich vorstellen kann unter der DSN und möchte versuchen, um es bildlich irgendwie plastisch darzustellen, einen Vergleich mit den USA machen oder zumindest versuchen. Also ich nehme mal an, bei uns ist das HNA, das Heeresnachrichtenamt, ist quasi sowas wie die CIA, also der Auslandsnachrichtendienst. Dann haben wir das Heeresabwehramt, das ist die DIA quasi, also der Militärinlandsdienst zum Schutz unseres Bundesheers vor Angriffen. Und in Amerika gibt es das FBI und die NSA, die viel berüchtigte. Ist die DSN sozusagen eine Mischung aus FBI und NSA? Kann man sich das ungefähr so vorstellen?
Also wir unterscheiden grundsätzlich zwischen zivilen und militärischen Nachrichtendiensten international und auch zwischen Inlands- und Auslandsnachrichtendiensten. In Österreich, wie Sie richtig angesprochen haben, haben wir im militärischen Bereich das Abwehramt und das Heeresnachrichtenamt, wobei das Heeresnachrichtenamt Auslandsbezug hat, das Abwehramt Inlandsbezug und eben die DSN als ziviler Nachrichtendienst. Unsere Behörde ist wohl am ehesten vergleichbar mit dem FBI in den USA.
Okay. Es gibt... Ich möchte es auch für die Zuhörer und Zuhörer versuchen, plastisch zu machen. Es gibt sehr viele Filme, sehr viele Serien in Amerika, auch in Österreich, über Geheimdienste, über Nachrichtendienste, von Mission Impossible über James Bond natürlich. Ich nehme mal an, das ist ein bisschen drüber, aber auch Drei Tage des Condor oder was immer. Wie läuft das ab in so einem Nachrichtendienst? Ist das viel banaler, als man es in diesen Filmen sieht? Oder was ist ein wirklich... Ein falsches Bild, das irgendwie vermittelt wird. Würden Sie sagen, gibt es ein falsches Bild über die Tätigkeit des Nachrichtendienstes?
Ja, diese angesprochenen Serien und Filme drehen sich ganz, ganz häufig über Auslandsnachrichtendienste oder besser gesagt über sogenannte Geheimdienste, die im Ausland tätig sind. Also die wirklich aktive Maßnahmen setzen, um die Interessen des jeweiligen Staates durchzusetzen. In Österreich haben wir keinen Geheimdienst, wir haben einen Nachrichtendienst. Alle unsere Behörden sind Nachrichtendienste, die vorhin genannt wurden, so auch die DSN. Und die Hauptaufgabe ist es, Informationen zu sammeln, auszuwerten, zu analysieren, um entsprechende Bedrohungen daraus ableiten zu können, die sich für die Republik Österreich ergeben, aber auch für die Bevölkerung. Das heißt, die Hauptaufgabe ist tatsächlich, eine gewisse Art von Frühwarnsystem, Gefahrenerforschung zu betreiben, ob Bedrohungen bestehen und dann in weiterer Folge diese auch abzuwehren. Also eigentlich eine sehr viel weniger actionreiche Tätigkeit, als das in vielen Filmen oder Serien dargestellt
wird. Also es ist hauptsächlich analytisch eigentlich in dem Fall.
So ist es.
Okay. Haben Sie, um sich's vorstellen zu können, haben Sie ein ganz normales Telefon? Ist das abhörsicher? Darf ich das überhaupt fragen, wenn es nicht gesagt werden darf? Dann sagen Sie einfach nichts. Haben Sie eine ganz normale Nummer? Kann man Sie da ganz normal erreichen? Wie stellt man sich das vor?
Nein, man kann mich natürlich nicht ganz normal erreichen. Okay. Also für mich ist es wichtig und auch für die relevanten EntscheidungsträgerInnen in der Republik, dass sie mich erreichen können. Das ist sichergestellt und jedenfalls über verschlüsselte Kanäle, damit wir im Bedarfsfall auch Informationen austauschen können. Wenn es wirklich sehr sensible Informationen sind, dann werden diese üblicherweise im persönlichen Gespräch in abhörgeschützten Räumlichkeiten besprochen.
Mhm. Kommen Sie da ganz normal jeden Tag in die Arbeit, nehme ich an? Bekommen Sie da in der Früh eine Art Lagebericht? Was ist da, nehme ich jetzt mal an, was ist da der erste Punkt zum Beispiel bei so einem Lagebericht? Darf man das wissen?
Ja, natürlich. Also wir haben ein entsprechendes Lagebriefing einmal täglich in der Früh, wo auch aus allen Bundesländern, von den Landesämtern Staatsschutz und Extremismusbekämpfung aktuelle Vorfälle dargestellt werden. Also die wichtigsten ersten Punkte dieses Briefings sind, ob es am Vortag oder in der Nacht entsprechende Vorfälle mit Verfassungsschutzrelevanz gegeben hat. Also Angriffe, Sabotageakte, strafrechtliche Vorfälle im extremistischen Bereich. Das ist für mich insofern wichtig, um Ableitungen treffen zu können, um Maßnahmen entscheiden zu können, und auch die EntscheidungsträgerInnen im Bundesministerium für Inneres informieren zu können.
Sind das in der Regel Vorfälle, also wenn bei diesem Tagesordnungspunkt 1 es Vorfälle gibt, wenn da eingemeldet wurde, sind das in der Regel Vorfälle, die auch in den Medien stattgefunden haben? Oder passiert sehr vieles, das eigentlich gar nicht medial aufschlägt? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, natürlich. Also sehr viele Amtshandlungen, also es finden nahezu täglich Hausdurchsuchungen statt in gewissen Bereichen, im extremistischen Bereich, genauso wie im international illegalen Waffenhandel oder sonstigen Phänomenbereichen. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Amtshandlungen, gerade im polizeilichen Spektrum, die jetzt für die Medien nicht in erster Linie sofort interessant sind, die aber unser täglich Brot sind. Die größeren Vorfälle natürlich und auch, würde ich sagen, die politisch brisanteren, wenn es dann wieder gerade im extremistischen Bereich zu gewissen Aussagen kommt oder größeren Vorfällen kommt, das wird dann auch medial bekannt und dann von uns auch entsprechend beantwortet.
Mich würde auch interessieren, der Umgang mit den Medien. Ich habe mir das angeschaut. Sie haben am 18. Jänner diesen Jahres ein Interview gegeben in der Austria Presseagentur und das ist irgendwie ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Der Standard hat getitelt, Gefahr durch Rechtsextreme deutlich gestiegen. Die Presse hat getitelt, größte Bedrohung geht von Russland aus. Und heute, das ist Boulevardzeitung, hat geschrieben, islamistische Fanatiker immer jünger. Also es sind alle drei Fakten für sich natürlich richtig, aber es ist quasi der Spin oder der Fokus ist ein anderer. Das ist natürlich freie Presse und ist in Ordnung, aber gibt es manches Mal auch Kommunikationsbedürfnisse oder einen Kommunikationsbedarf, wo die Message oder die Botschaft ganz präzise sein muss? Gibt es das auch in Ihrer Tätigkeit?
Ja, und diese Kommunikation findet unsererseits durch den jährlich erscheinenden Verfassungsschutzbericht statt. Hier gehen wir wirklich im sehr großen Detail auf die einzelnen Phänomenbereiche wie Extremismus, Terrorismus, Spionage, Einflussoperationen von Nachrichtendiensten, auch Cyberoperationen ein und stellen die Lage umfassend auch anhand von Statistiken und Zahlen dar. Im Rahmen der freien Pressearbeit natürlich titelt jedes Medium quasi andere Schlagzeilen und legt den Fokus auf einen anderen Bereich. Aus meiner Sicht ist es nur wichtig, dass ich die Lage immer umfassend darstelle und wie die Medien darüber berichten, ist dann natürlich Sache der freien Presse.
Ich war mal früher in meinem Beruf Pressesprecher und habe da den einen oder anderen Politiker betreut. Und ich habe es irgendwie so empfunden, ungefähr 60-70% der Tätigkeit eines Pressesprechers besteht natürlich darin, den Betreuten, die betreute Persönlichkeit aktiv in die Medien zu bringen. Aber 30-40% der Tätigkeit besteht auch darin, generell bei Pressesprechern ist das, glaube ich, der Fall, dass man schaut, dass eigentlich Dinge nicht in den Medien vorkommen. Wie ist das bei der DSN? Gibt es bei Ihnen auch Themen, wo es gescheiter ist oder wo man vielleicht sogar wirklich aktiv dahinter ist, dass es nicht in den Medien stattfindet? Das kann ja auch manches Mal für das Gesamtinteresse des Landes, also für Sicherheitsbedenken heraus, eine durchaus vernünftige Entscheidung sein. Gibt es solche Themen, die besser nicht in den Medien stattfinden?
Wir versuchen ganz generell seit vielen, vielen Jahren als Verfassungsschutz und auch im Bereich des Nachrichtendienstes sehr, sehr transparent auch zu sein, weil ich davon überzeugt bin, dass es diese Transparenz braucht für das Vertrauen der Bevölkerung, auch in die Arbeit des Verfassungsschutzes, auch darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig diese Arbeit auch ist, um auch Personal entsprechend zu gewinnen. Also diese Transparenz, diese Öffentlichkeit ist für uns ein ganz zentrales Merkmal und hat sich aus meiner Sicht auch international in den letzten Jahren sehr, sehr stark in diese Richtung entwickelt. Gleichzeitig, wie Sie richtig sagen, gibt es sehr viele Themen, die natürlich nicht öffentlich sein sollten. Gerade was unsere Methodik betrifft, was unsere Ermittlungsarbeit im Detail betrifft, wie wir ermitteln, mit welchen Mitteln und Methoden wir ermitteln oder auch, welche Informationen wir mit anderen Nachrichtendiensten austauschen. Da muss man sich darauf verlassen und da verlassen sich auch andere Nachrichtendienste im Ausland darauf, dass diese Informationen nicht öffentlich werden und das ist für uns ein ganz zentrales Element.
Es gibt ja in der Medienwissenschaft gibt's das sogenannte Geheimdienst-Kommunikationsparadoxon. Das ist eben das, was Sie beschreiben. Auf der einen Seite, ein moderner Nachrichtendienst braucht Vertrauen in der Bevölkerung, dass alles transparent ist, dass man transparent informiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich operative Details, wie Sie es erwähnt haben, die nicht in den Medien stehen sollten. Also auf der einen Seite Transparenz, auf der anderen Seite Geheimhaltung. Das gleichzeitig. Wie trifft man eine Entscheidung, was raus darf und was nicht? Gibt es eine Kategorisierung? Gibt es einen Katalog, wo man schaut, das darf raus, das darf nicht raus? Wie und wer trifft so eine Entscheidung? Ja.
Also es gibt einige Themenfelder, die keinesfalls öffentlich werden dürfen. Das ist bei uns auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt und dementsprechend legen wir auch unsere Öffentlichkeitsarbeit an. Heißt zum Beispiel eben, welche Ermittlungsmethoden wir an den Tag legen, um eben ganz wichtig dem Gegenüber nicht zu ermöglichen, sich danach auszurichten und dem zu entkommen. Also ganz wichtig, unsere Methoden nicht offen zu legen, zum Zweiten unsere Quellen nicht offen zu legen. Ich glaube, das ist in der Pressearbeit ähnlich und spielt bei uns auch eine ganz große Rolle. Das heißt, wenn bekannt werden würde, woher wir unsere Informationen beziehen, dann entsteht natürlich eine Gefahr für diese Personen. Der Schutz dieser Quellen hat oberste Priorität. Und zum Dritten, wie schon erwähnt, der Schutz von Informationen anderer Nachrichtendienste, ausländischer Sicherheitsbehörden, ebenso höchster Priorität, weil wenn diese Informationen öffentlich werden würden, dann würden wir in weiterer Folge auch weniger Informationen von diesen Diensten auch bekommen. Das sind so ganz starke rote Linien, an denen wir uns orientieren. Und zur Frage, was wir öffentlich machen, na jedenfalls jene Amtshandlungen, bei denen ein öffentliches Interesse der Bevölkerung besteht, dass sie davon erfahren. Und das ist so unsere Balance, die wir setzen.
Ganz konkrete Frage. Was ist derzeit für Österreich die größte Bedrohung?
Die größte Bedrohung für die Menschen in Österreich ist jedenfalls der islamistische Terrorismus. Das ist ganz klar so zu benennen. Hier stehen wir auch vor einer Bedrohungslage in einer Risikowarnstufe von 4 von 5. Und diese Bedrohungslage hat sich insbesondere seit Oktober 2023, seit dem Angriff der Hamas auf Israel und den entsprechenden daran folgenden militärischen Konflikt weiter verschärft. Das heißt, das ist die größte Bedrohung für die Bevölkerung, für die Menschen in Österreich, dicht gefolgt natürlich von anderen Extremismusformen, hauptsächlich dem Rechtsextremismus, aber auch natürlich eine Gefahr der Linksextremismus. Wenn Sie mich fragen, was die größte Bedrohung für die Republik Österreich, für die staatliche Souveränität ist, dann ist die Antwort ganz klar Russland. Weil Russland ein Interesse daran hat, die Europäische Union und somit auch Österreich zu schwächen, zur Durchsetzung der eigenen Interessen. Und somit ist Russland aus unserer Sicht, was die Republik betrifft, deren Schutz ja auch uns obliegt, die größte Gefahr dahingehend. Und wenn Sie mich fragen, was die größte Gefahr für die Demokratie, für den demokratisch-liberalen Rechtsstaat, für diese Prinzipien, wie unsere Gesellschaft zusammenlebt, was da die größten Gefahren sind, dann ist es einerseits der politische Islam, aber auch der Rechtsextremismus, der sich immer weiter in die Mitte der Gesellschaft fortsetzt.
Was sind die am meisten gefährdeten Ziele in Österreich? Darf man die benennen?
Ja, hängt natürlich davon ab, von welchem Phänomen wir sprechen. Wenn wir über den islamistischen Terrorismus sprechen, dann sind es ganz klar öffentliche Plätze, Konzerte, Veranstaltungen, wo sich viele Menschen aufhalten. Wenn wir über Einflussnahme Russlands oder anderer staatlicher Akteure sprechen, dann sind die wesentlichsten Ziele natürlich die staatlichen Repräsentanten, FunktionsträgerInnen, die Ministerien, militärische Einrichtungen. Wenn wir von Wissenschaft und Wirtschaftsspionage durch China sprechen, dann sind es ganz wesentliche Forschungseinrichtungen zu neuen Technologien. Also ganz unterschiedlich, je nach Akteur, über den wir sprechen.
Thema Spionage, Sie haben es jetzt da und dort auch selbst erwähnt. Wir haben natürlich russische Nachrichtendienste, chinesische Einflussnahme, Industriespionage, auch bei diplomatischen Einrichtungen. Wahrscheinlich ist Österreich, oder sagen wir so, ist Wien tatsächlich eine Spionagehauptstadt Europas, wie es oft heißt?
Ja, das ist Wien jedenfalls, hat unterschiedliche Gründe. Das ist die geografische Lage, das ist die Geschichte, also das ist schon seit Jahrzehnten auch der Fall. Das ist der Sitz internationaler Organisationen, vieler Botschaften, wo Spionage einfach naturgemäß stattfindet. Also ja, das kann man jedenfalls bestätigen.
Es gibt ja jetzt auch so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das liest man halt, so Geheimdiensttechniken und Methoden. Und da gibt es zum Beispiel die sogenannten Witting und Unwitting Agents, also wissende und unwissende oft auch Agenten, die im Feindesland, also in dem Fall halt bei uns in Österreich, agieren. Das sind Strömungen, Kultureinrichtungen, NGOs, Parteien, Netzwerke, also Parteien nicht in dem Sinn, sondern Interessensgruppen, die oft Narrative und Desinformation aus dem Ausland im Feindesland in Österreich verbreiten und unter die Leute bringen. Gibt es solche Agents und sind diese Agents bekannt? Stehen die beispielsweise im Verfassungsschutzbericht?
Nein, die stehen nicht im Verfassungsschutzbericht, weil wir natürlich auch nicht offenlegen, über welche Informationen wir dahingehend verfügen, um weiterhin auch Informationsgewinnung betreiben zu können. Ganz wesentlich ist, dass staatliche Akteure einerseits natürlich Diplomaten, Diplomatinnen nutzen für die eigene Interessensdurchsetzung, aber auch sogenannte Agenten, also nicht nachrichtendienstliche Mitarbeitende, die Spionage betreiben, aber auch Einfluss nehmen. Und wie Sie richtig angeführt haben, es gibt natürlich auch Vereine, Institutionen, Thinktanks oder Sonstiges, über die dann Narrative verbreitet werden, Desinformation verbreitet wird. Oftmals dann bewusst auch durch diese Institutionen, oftmals aber auch unbewusst.
Das sind dann diese Unwitting Agents quasi.
Exakt, ne? Genau. Und da ist es natürlich für uns wichtig, dass wenn wir von einer solchen Einflussnahme und einem Nichtwissen der jeweiligen Institution erfahren, dass wir dort auch entsprechend sensibilisieren.
Und dann gibt's noch eine Methode, das ist die Fire Hose of Falsehood, also der Feuerwehrschlauch der Falschheit, wenn man es eindeutscht, eine subversive Propagandatechnik, wo nicht eine große Lüge verbreitet wird, sondern viele kleine Lügen. Und das führt dann zum sogenannten Illusionswahrheitseffekt. Also das heißt, eine Aussage erscheint wahr, nur weil sie ständig wiederholt wird, obwohl sie eigentlich gar nicht wahr ist. Gibt es tatsächlich diese Methoden von ausländischen Geheimdiensten oder Akteuren? Funktioniert das tatsächlich so?
Desinformation funktioniert mit Hilfe ganz, ganz vieler unterschiedlicher Elemente, die in der Kombination dann natürlich gefährlich sind. Das ist einerseits der Automation Bias. Also wir glauben als Menschen Dinge eher, wenn wir sie, das klingt merkwürdig, ist aber so, wenn wir sie quasi online erfahren, wenn wir sie von einer KI erfahren, also dieser Automation Bias sozusagen, die IT, IKT sagt die Wahrheit. Zum zweiten Confirmation Bias. Also wir glauben eher Dinge, die wir selbst schon glauben, von denen wir überzeugt sind, und denen glauben wir dann nochmals eher als anderen Dingen. Und wie Sie auch angeführt haben, je häufiger wir eine Information erhalten, je häufiger wir eine Nachricht lesen, desto eher glauben wir diese auch. Oder auch ein Element zu sagen, wenn man eine Information, eine falsche Information, Desinformation zuerst hört und dann später eine Gegendarstellung, bleibt diese erst falsche Information stärker im Gehirn haften als die Folgeinformationen. Ganz viele unterschiedliche Elemente, die natürlich die staatlichen Akteure auch nutzen.
Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, ja, weil das ja allerorts überall passiert, Desinformation. Es gibt natürlich auch staatlich organisierte Desinformation aus dem Ausland. Also beispielsweise wurde da mal aufgedeckt vor 2 Jahren diese russische Social Media Design Agency, hat die, glaube ich, geheißen, wo quasi wirklich fertige Desinformationspakete, Fake News Pakete organisiert wurden, gebastelt wurden, fertiggestellt wurden, die dann in Europa, auch in Österreich, ausgespielt wurden. Und das gibt es natürlich auch aus arabischen Ländern, aus der Türkei, auch aus China. Und jetzt ist für mich die Frage, wie unterscheidet man da eigentlich zwischen einer staatlich organisierten Desinformationskampagne, zum Beispiel aus Russland oder aus den arabischen Ländern, oder kann zum Beispiel ein Hassprediger sein, der aus einem arabischen Land finanziert wird, oder Rechtsradikale, die aus Russland vielleicht finanziert werden? Und wo beginnt Extremismus? Also wo ist der Unterschied zwischen staatlich organisierter Desinformation und Extremismus?
Bei der staatlich organisierten Desinformation muss man sich immer im ersten Schritt überlegen, welches Interesse steckt dahinter. Das ist einmal die erste Überlegung, um diese staatliche Verbindung festzustellen. Also welches Interesse hat der jeweils andere Staat? Und ganz wichtig zum Zweiten, gibt es einen Nachteil, einen Schaden, der dadurch für Österreich entsteht? Dann ist es für uns relevant und in unserem Beobachtungsgegenstand. Bei Russland bleibend, sozusagen Russlands Hauptinteresse ist, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu gewinnen, um dieses Ziel zu erreichen, eben die Europäische Union, die NATO zu schwächen. Und dementsprechend wird Desinformation verbreitet. Warum entsteht für uns ein Schaden, eben das zweite Element, dadurch, dass unsere demokratische Willensbildung, die Willensbildung in der Bevölkerung, entsprechend durch einen anderen Staat beeinflusst wird und somit die Souveränität Österreichs gefährdet wird. Ganz wesentliches Merkmal und somit für uns von Interesse. Die Unterscheidung zum Extremismus ist, dass der Extremismus sich innerstaatlich durch Akteure innerhalb des Staates gegen die quasi Verfassungsordnung richtet, gegen die Gesellschaftsordnung, die unsere Verfassung regelt, also den demokratischen, liberalen Rechtsstaat. Dagegen richtet sich der Extremismus und möchte quasi die Gesellschaftsordnung, wie wir zusammenleben, nach welchen Prinzipien wir uns organisieren, möchte dies nach seiner Ideologie ändern. Das ist der Unterschied.
Aber woran macht man das fest? Also zum Beispiel der Hassprediger in einer Hinterhofmoschee. Nehmen wir mal ein solches Beispiel. Wenn der aus einem arabischen Land finanziert wird und vielleicht von dort irgendwie Narrative verbreitet über Israel, über den Westen oder was auch immer, ist es dann staatliche Desinformation? Und wenn es keinen Finanzfluss gibt, wenn man das nicht feststellen kann, dann ist es Extremismus? Oder woran?
Es kann ja beides sein. Also wenn dieser Hassprediger durch einen anderen Staat oder Netzwerke eines anderen Staates finanziert wird, mit dem Ziel, die Interessen des jeweiligen Staates in Österreich umzusetzen und dabei extremistische Narrative verbreitet, die sich gegen unsere Gesellschaft richten, dann kann es sowohl staatliche Steuerung sein, aber auch Extremismus. Also ich würde da gar nicht immer zwingend die Unterscheidung am treffen müssen. Fakt ist, dass wenn es zu einem Nachteil Österreichs kommt, dass wir diese Szene oder diese Person beobachten und Gegenmaßnahmen treffen.
zu diesen Narrativen. Da gibt es ja, also diese Narrative haben ja, wenn es von extremistischen Strömungen ausgeht, auch das Ziel, Grenzen zu verschieben. Also bei den Linksradikalen gibt es den Begriff, der mittlerweile auch schon fast normal geworden ist, Boundary Work, also eben eine Grenzverschiebung, wo man immer wieder was sagt, was eigentlich eine Grenzüberschreitung ist, um es somit normal zu machen. Das Gleiche gibt es bei den Rechtsradikalen, die Metapolitik der Identitären. Und bei den Islamisten organisiert das die Muslimbruderschaft, die auch diese Narrative haben, ich habe es zuvor erwähnt, des schwachen Westens und so weiter. Und da ist für mich die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Desinformation und einer Meinung eines Staatsbürgers? Also ein Beispiel, der islamistische Narrativ, der Westen ist moralisch verfallen und im Islam findest du Zuflucht, das wird ja von Hasspredigern auf TikTok auch irgendwie verwendet, oder ein rechtsextremer Narrativ, der große Austausch, also es gibt irgendwie eine Elite, die plant, geheim mit einer Massenmigration irgendwie Europa zu überschwemmen. Wenn man so etwas postet, ist das dann eine Meinungsäußerung eines Staatsbürgers? Ist es Verbreitung von Desinformation? Ist man schon Teil eines extremistischen Netzwerks? Wie unterscheidet man das? Woran macht man das fest?
Ja, die Grenzen sind naturgemäß fließend. Ganz wichtig für uns als Verfassungsschutzbehörde, als Sicherheitsbehörde in Österreich ist es, dass wir auch eine Institution sind, die die Meinungsäußerungsfreiheit schützt und gewährleistet, als ganz zentrales Grundrecht in Österreich. Mhm. Eine Meinung, um das definitorisch zu klären, eine Meinung ist wohl eine Bewertung eines Sachverhalts oder einer Entwicklung, eine subjektive Bewertung, die jetzt nicht per se wahr oder falsch ist. Eine Bewertung einer Entwicklung. Desinformation dahingehend beinhaltet immer ein Tatsachensubstrat tatsächlich, das schon wissenschaftlich beispielsweise als wahr oder falsch dargestellt werden kann und wo tatsächlich wirklich die Unwahrheit über dieses Tatsachensubstrat verbreitet wird. Und davon wieder zu unterscheiden, wobei die Grenzen fließend sind, sind natürlich extremistische Narrative, wie jene, die Sie soeben eingeführt haben, wo es darum geht, und insofern extremistisch, dass sie zum Beispiel gleichheitswidrig sind, dass sie antisemitisch sind, mhm. also wirklich zentrale Grundwerte der österreichischen Verfassung delegitimiert werden und sich dagegen richten und dementsprechend radikale Inhalte verbreitet werden, um die eigene Anhängerschaft zu vergrößern. Und Sie haben auch von Metapolitik gesprochen. Mhm. Also ich würde auch sagen, dass da, weil Sie die Vergleiche auch gezogen haben, der politische Islam für den Islamismus das ist, was die neue Rechte, die Identitäre Bewegung Österreichs für den Rechtsextremismus ist. Also wirklich mhm. diese Verschiebung der Metapolitik heißt Kultur, Werte der Gesellschaft, um die eigene Ideologie durchzusetzen.
Aber jetzt sozusagen für den Einzelnen, ne? Weil viele sind ja mittlerweile in dem viel zitierten Rabbit Hole, in der Echokammer, sitzen am Computer, schauen in den sozialen Netzwerken, sind emotionalisiert durch ein Video vielleicht und posten dann etwas und posten dann vielleicht einen Narrativ von einer islamistischen Bewegung, einem rechtsradikalen oder einem russischen Narrativ. Es gibt ja auch diesen russischen Narrativ, die NATO-Osterweiterung ist eigentlich die Ursache dafür, dass der Putin und die Russen sich ja eigentlich nur selbst verteidigen mussten, was natürlich auch historisch nicht stimmt und allein schon deshalb, weil ja jedes Land auch selber entscheiden kann, ob es zur NATO geht oder nicht. Die Polen entscheiden selber, ob sie zur NATO gehen oder nicht und nicht die Amerikaner oder die Russen. Also man sitzt da als Privatperson, postet etwas. Ist die Grenze, dass es gegen ein Gesetz verstößt oder wo ist die ab wann macht man sich zum Teil einer extremistischen oder einer Desinformationskampagne?
Also man sollte generell natürlich und jeder und jede Einzelne sollte immer, bevor man etwas postet oder verbreitet, immer nachdenken, was eigentlich dahinter steht und ob das so verbreitet werden soll. Wenn Sie mich fragen, was verboten ist, dann sind das ganz klar am Grenzen im österreichischen Strafrecht. Das ist Verhetzung, also wenn wirklich gegen einzelne Bevölkerungsgruppen oder gegen Personen, weil sie Teil einer gewissen Minderheit sind, zu Hass aufgestachelt wird. Der Tatbestand der Verhetzung. Oder anderes Beispiel, Gutheißung terroristischer Straftaten. Also wenn Einzelne zum Beispiel die Straftaten, die terroristischen Straftaten der Hamas loben, dann ist es eine gerichtlich strafbare Handlung und dementsprechend unter Sanktionen. Oder die Leugnung, Verharmlosung des Holocaust beispielsweise. Das sind ganz klare rote Linien im Strafrecht. Und darüber hinaus sollte jeder und jede Einzelne natürlich immer selbst überlegen, ob man Hass, der sich gegen andere Menschen richtet, gegen den Staat richtet, dass man solche Inhalte natürlich nicht verbreitet.
Es ist ja wahrscheinlich, es gibt ja auch Nachweise dafür, auch in der Vergangenheit, dass arabische Länder hinter extremistischen Strömungen und Einflussnahmen stehen, die es in Europa gibt, im islamistischen Bereich. Jetzt gibt es auch diesen Begriff der Hawaldare. Also das ist dieses Zahlungssystem, das an allen Banken, an allen Finanzsystemen vorbei, quasi über Handyshops oder über 1-Euro-Shops funktioniert. Und da werden angeblich pro Jahr 300 Milliarden Dollar abgewickelt. Und da wird auch Terror finanziert, illegale Migration, Schlepperei, Menschenhandel. Ist dieses System Hawala, ist das auch in Österreich ein Thema? Ist Ihnen das bewusst? Verfolgen Sie das?
Diese Zahl betrifft nicht Österreich, sondern international.
Das betrifft natürlich international, 300 Milliarden, ja.
Also die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung ist ein ganz, ganz zentrales Element in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus ganz generell. Und natürlich beschäftigen wir uns auch eben mit der Abwehr und Bekämpfung dieser Finanzierungsströme. Terrorismusfinanzierung funktioniert auf unterschiedlichste Art und Weise. Wir sehen in den letzten Jahren einen starken Zuwachs auch an Kryptowährungen, die dazu verwendet werden, auch Spendengelder, die gesammelt werden in verschiedensten Institutionen und dann in diese Länder im Nahen Mittleren Osten auch fließen, um die Hamas oder andere finanziell zu unterstützen. Und natürlich auch das jahrhundertealte Hawala-System, das natürlich für Sicherheitsbehörden schwer nachzuvollziehen ist, aber auch das ist bekannt. Und auch hier gibt es Möglichkeiten.
Das gibt es auch in Österreich?
Ja, das gibt es auch in Österreich. Und hier haben auch die Sicherheitsbehörden entsprechende Erkenntnisse und auch schon Ermittlungen gegen Akteure, die das System betreiben.
Ist dieses Finanzierungssystem Hawala, heißt das offensichtlich, von der Betonung her, ist es eigentlich per se illegal in Österreich? Weiß man das? Oder?
Na, Terrorismusfinanzierung ist illegal. Okay. Das heißt, wenn Gelder einerseits übergeben werden oder gesammelt werden und dann verbreitet werden, um Terrorismus oder terroristische Akteure zu finanzieren, ganz egal, ob in Österreich oder im Ausland, dann ist es eine Straftat.
Okay. Kommen wir zu dem, wovor natürlich die Menschen in Österreich am allermeisten Angst haben. Das ist ein Terroranschlag, wie wir es ja schon auch leider Gottes erlebt haben. Was ist die größte Terrorgefahr in Österreich und in Europa jetzt im Jahr 2026 im Vergleich zu den vergangenen Jahren? Wir sind auf Terrorstufe, glaube ich, vier von fünf, ja, also auf der zweithöchsten. Ist die Terrorgefahr ein bisschen runtergegangen? Ist sie gleich hoch? Ist sie höher heuer?
Ich würde sagen, dass die Terrorgefahr anders ist als noch vor 10 Jahren oder davor, wo wir früher sehr häufig gesprochen haben von sehr groß angelegten, organisierten, komplexen Anschlägen, die beispielsweise Al-Qaida oder andere Organisationen in Europa initiieren und durchführen wollten. So haben wir in den letzten Jahren, 10 Jahren, eine Veränderung dahingehend gesehen, dass hauptsächlich versucht wird, durch den Islamischen Staat Anschläge durch Einzeltäter zu forcieren. Das heißt, der Islamische Staat, die Terrororganisation, die sich seit vielen Jahren entsprechend positioniert, auch geschwächt wurde ab 2019, aber sich jetzt wieder konsolidiert hat, die hat ihre Strategie dahingehend gewechselt, dass sie einzelne Personen in Europa dazu auffordern, Anschläge mit einfachen Mitteln zu begehen. Wir haben das schon gesehen, mit Fahrzeugen, mit Messern, also mit einfachen Mitteln und weniger komplexe Anschläge. Wo wir schon einen starken Anstieg gesehen haben in der Bedrohungslage und auch in der Radikalisierung online, war eben, wie vorhin schon erwähnt, der Oktober 2023 als quasi Katalysator, weil diese Bilder aus der Region, also im Gazastreifen, genutzt wurden, um Muslime, Musliminnen in Österreich dazu aufzurufen, Rache und Vergeltung zu üben gegen den Westen, dem auch eine Mitschuld gegeben wurde. Also diese Narrative wurden genutzt, um Islamisten in Österreich zu radikalisieren und auch zu Anschlägen zu bringen.
Sind das diese viel zitierten einsamen Wölfe? Und Sie haben auch in einem Interview gesagt, die werden immer jünger. Also es gibt auch schon 14, 13, teilweise 12-Jährige. Ist das der Hauptfokus der Netzwerke, auf diese jungen Menschen zu gehen, auch über die sozialen Medien? Ist das das größte Vehikel derzeit?
Es gibt mehrere Vehikel. Mhm. Das eine sind, ja, man sagt Lone Wolves, mhm. man sagt aber oft Einzeltäter, weil sie oftmals trotzdem auch online in gewisse Strukturen eingebettet sind. Also sie haben Kontakte zu anderen, aber jetzt weniger realweltlich, sondern online. Das sind die Lone Wolves, die sich wirklich online radikalisieren, ganz, ganz schwer einfach vorab entdeckbar sind, überwachbar sind und quasi online zu Anschlägen aufgerufen werden. Zum Zweiten gibt es aber auch in Österreich Netzwerke, wo es direkte Kontakte gibt zu Akteuren des Islamischen Staates oder der aktuell noch brisanteren Gruppierung ISKP, Islamischer Staat am Khorasan-Provinz, mhm. die wirklich versuchen, steuernd auf Netzwerke in Österreich einzuwirken, um diese zu Anschlägen zu motivieren. Also auch kleine Gruppen sind hier ein relevantes Phänomen.
Heißt es, es gibt Zellen oder Netzwerke des IS, des Islamischen Staats, in Österreich?
Nein, das nicht. Aber es gibt natürlich Gruppen, die sich kennen, also einzelne Personen, die sich auch realweltlich kennen, nicht nur online. Es gibt dann eben Kontakte auch zu Personen des IS, ISKP, von diesen einzelnen Personen. Sind aber keine IS, ISKP-Netzwerke oder Gruppen in Österreich, aber vielmehr versucht einfach der ISKP aus der Region im Nahen Mittleren Osten Einfluss zu nehmen auf diese Akteure.
Kann man sagen, es sind IS-Bekenner, die es in Österreich gibt? Oder wie kann man die bezeichnen, diese Personen?
Unterstützer, also IS-Unterstützer, ja. Und die jedenfalls, die einfach diese dschihadistischen Ziele teilen. Dschihadismus heißt, dass die Ideologie des Islamismus mit Gewalt umgesetzt werden soll.
Wie viele sind das circa? Kann man das sagen, beziffern?
Ganz, ganz schwer zu unterscheiden. Also einerseits beobachten wir jene, wir sprechen immer von Hochrisikogefährdern, das sind jene, wo wir aufgrund ihrer Ideologie, ihrer Motivation, ihrer Fähigkeiten davon ausgehen, dass sie Anschläge begehen könnten, abstraktes Risiko. Hier sprechen wir von einer niedrigen dreistelligen Zahl an Personen, die wirklich Hochrisikogefährder sind. Darüber hinaus gibt es aber natürlich hunderte Personen, die Ideologie des Islamischen Staats, also des Dschihadismus, teilen, bei denen aber jetzt kein Risiko, akutes Risiko besteht, dass sie auch Anschläge begehen könnten in Österreich. Das sind schon mehrere hundert.
Und diese Personen, niedrige dreistellige Zahl, die quasi auch also wirklich potenziell gefährlich sind, stehen die in einer Weise unter Beobachtung?
Ja, das tun sie, natürlich.
Terrorismus ist sozusagen die sicherheitspolitische Ausprägung einer Ideologie. Es gibt klar davon zu unterscheiden, die Religion des Islam, die steht unter Religionsfreiheit, ist geschützt. Und dazwischen gibt es etwas, wo man nicht genau weiß, was ist das eigentlich? Das ist dieser politische Islam, der Islamismus, das ist mehr als eine Religion, ist aber noch kein Terror, sondern, so habe ich es gelesen, der politische Islam verfolgt das Ziel, das islamische Recht, also die Scharia, zur Normalität in Österreich zu machen. Also beispielsweise, wenn im Parlament dann einmal die Scharia oder Scharia-Regeln beschlossen werden. Ist das eigentlich legal, der politische Islam? Also Terror ist illegal, ganz klar, Religion ist geschützt. Wie begegnet man einer politischen Strömung, die mit mehr oder weniger legalen Mitteln agiert?
Ja, die Ideologie und die Ziele des legalistischen Islamismus oder auch politischer Islam, oftmals genannt, ist ganz klar, islamistische Herrschafts- und Gesellschaftsverhältnisse auch in Österreich herzustellen. Also tatsächlich auch unsere Gesellschaft, das Leben der Menschen untereinander, unseren Staat, wie er funktioniert, nach quasi islamischen Regeln aufzustellen und danach zu strukturieren. Das ist das Ziel. Zur Frage, wie man dem begegnet, ganz klar mit der Benennung der extremistischen Form desselben. Also wir weisen seit vielen, vielen Jahren im Verfassungsschutzbericht oder auch sehr häufig öffentlich auf die Gefahr hin, die vom legalistischen Islamismus oder vom politischen Islam ausgeht, einfach weil er versucht, unsere Gesellschaft nach den Regeln des Islam zu verändern. Mit ganz vielen unterschiedlichen Mitteln. Das ist durch Verbreitung dieser Werte, die bitte gleichheitswidrig sind, die antisemitisch sind, die antipluralistisch sind, Verbreitung dieser Werte in Moscheen, Verbreitung dieser Werte in der Bildungs- und Sozialarbeit, in Vereinen und vielem, vielem mehr. Und die Begegnung des demokratisch-liberalen Rechtsstaats muss eine ganz klare sein, nämlich der Benennung und der Sensibilisierung unterschiedlichster Akteure, dass von dieser Bewegung eine Gefahr ausgeht.
Braucht es keine Antwort, das ist aber fast ein bisschen eine philosophische Frage. Ne? Also wir haben bei uns eine eher aus christlichen Werten heraus ein Scheidungsrecht, dass man keine Seitensprünge begeht. Im Islam gibt es die Mehrehe, ist es zulässig. Wir haben jetzt bei uns im Parlament ein Scheidungsrecht beschlossen, das gilt bei uns. Wenn der politische Islam sozusagen irgendwann einmal das islamische Recht im Parlament zum Durchbruch verhilft, dann ist es legal. Wie kann man das eigentlich bekämpfen? Es ist eigentlich völlig eine legale Vorgehensweise.
Na, bekämpfen kann man es dahingehend, dass die repräsentative Demokratie eben eine Mehrheitsentscheidung ist, eine parlamentarische, und die Bevölkerung einfach jene Repräsentanten wählt, die demokratische, liberale Werte hochhalten.
Okay. Ja. Gut, dann kommen wir wieder zurück zum Terror. Terrorismus ist ja auch eine Art Kommunikationsstrategie. Der Terrorismus lebt auch von Angst. Es gibt also auch so eine Art weniger ein militärischer Nutzen, eigentlich mehr ein psychologischer Nutzen. Also die Zielgruppe des Terrors ist ja dann gar nicht nur per se das Opfer, sondern eigentlich die gesamte breite Öffentlichkeit, indem Medien darüber berichten und Angst verbreiten. Das heißt für ein Medium natürlich, dass man immer auch in einem gewissen Zwiespalt steht. Ne? Also man macht sich zum Teil dieser Terrorstrategie und verbreitet Angst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, man kann es wahrscheinlich auch nicht verschweigen. Gibt es da vielleicht eine Graustufe? Wie würden Sie das sehen?
Ja, die Medien spielen natürlich eine ganz wesentliche Rolle im Terrorismus. Also wir sehen ja auch bei terroristischen Straftaten, also Anschlägen, dass sich diese, wie Sie auch gesagt haben, natürlich zumeist auf Personen richtet, die nicht direkt betroffen sein sollen, sondern über diese Anschläge Druck auf die Gesellschaft ausgeübt werden soll, indem Angst und Schrecken verbreitet wird, aber auch Druck auf die Regierung ausgeübt werden soll. Und durch eine mediale Verbreitung hilft das natürlich immer den Anliegen der terroristischen Organisation oder des Terroristen. Was wesentlich ist, ist tatsächlich eine sensible und daran ausgerichtete mediale Berichterstattung. Was meine ich damit? Den Fokus nicht auf den Täter zu legen, sondern den Fokus auf die Opfer zu legen. Nicht den Täter durch mediale Berichterstattung weiterhin oder weitere Aufmerksamkeit zu schenken oder dann auch in der jeweiligen Szene zu heroisieren, was teilweise stattfindet, dann in der Szene nämlich, wenn die Medien über diese Person berichten, sondern über diesen Täter, wenn möglich kaum oder so wenig wie möglich zu berichten. Ich weiß schon, es ist immer natürlich auch Interesse der Menschen und der Bevölkerung, wie kann so etwas passieren, wie kann sich jemand dermaßen entwickeln, das ist ein Interesse, aber einfach sensibel dahingehend zu agieren, dass man diese Menschen in der jeweiligen Szene nicht weiter heroisiert.
Ein spannendes Thema würde ich noch gerne aufgreifen, kurz, wenn es möglich ist, nämlich das Darknet. Also das sind, glaube ich, verschlüsselte Server und IP-Adressen, die nicht zuordnenbar sind. Das ist sozusagen ein digitaler Schwarzmarkt. Da kann alles gekauft werden, was illegal ist. Kreditkartendaten, Hackeranleitungen, illegale Aufträge für Hacker und so weiter. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit für unseren Staatsschutz, dem Darknet Herr zu werden? Kann man da reinschauen? Oder ist es einfach wirklich ein Darknet und das ist einfach ein schwarzes Loch und man kann nichts tun?
Nein, natürlich können wir dort auch Überwachungsmaßnahmen setzen und das tun wir auch. Also wenn wir in diesen Foren oder auf diesen Seiten quasi Straftaten wahrnehmen oder wenn wir wahrnehmen, dass es zur Verbreitung von zum Beispiel Inhalten kommt, die durch Hacking erlangt wurden, also Zugangsdaten beispielsweise. Also wir monitoren das sehr stark und wenn wir das entsprechend erkennen, dann gibt es schon auch Möglichkeiten, schwieriger als im offenen Internet, aber doch schon auch Möglichkeiten, den Tätern auf die Spur zu kommen.
Ist es wirklich so, das ist ein eigenes Internet quasi, wo IP-Adressen verschlüsselt sind? Was ist das Darknet eigentlich?
Genau, also das Darknet funktioniert, zum Beispiel ist genannt auch Tor-Server, also es funktioniert über einen Server, wo tatsächlich dann die IP-Adressen nicht mehr ganz klar nachvollziehbar sind und zuordnenbar sind zu einzelnen Personen. Das macht es eben genau für die Ermittlungsbehörden dann schwerer, weil man sich quasi in diesen Raum über einen Server einwählt, aber im Sinne von Zugang verschafft oder Zugang erlangt, der die eigene Herkunft in einer gewissen Art und Weise verschleiert, um das jetzt mal vereinfacht darzustellen. Und das macht natürlich dann für die Sicherheitsbehörden schwieriger, dann auf diese Person, die dahinter steht, auch zu kommen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten.
Okay, wir kommen schon in Richtung Schluss. Ich habe aber noch eine persönliche Frage und wir kommen jetzt von einem sehr ernsten Thema zu einem natürlich auch ernsten Thema für alle Fußballfans. Ist das richtig? Sie waren mal in der Fußballfrauen-Bundesliga, haben auch im U19-Nationalteam gespielt. Bei der Union Kleinmünchen waren Sie in der Fußball-Bundesliga. Ist das richtige Information?
Das ist richtig. Lange her, aber richtig.
Okay. Es läuft nämlich gerade die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Wir haben es jetzt in die K.O.-Phase geschafft, ins 16. Finale. Ihre Einschätzung, wie weit wird Österreich kommen? Die Chancen für das Spiel heute Abend gegen Spanien, wie würden Sie die einschätzen?
Ich glaube schon, dass wir eine Chance haben. Spanien hat bislang noch nicht wirklich überzeugen können, haben auch mit einigen Verletzungen und Ausfällen zu kämpfen. Und ein motiviertes österreichisches Team kann durchaus auch Spanien schlagen.
Kommen Sie selber noch zum Fußballspielen teilweise? Ist das nach wie vor ein Hobby eigentlich, neben dem sehr ernsten Thema Staatsschutz und Nachrichtendienst?
Nein, leider nicht. Ich habe über 20 Jahre gespielt, okay. Aber die Zeit ist vorbei. Aber ich bin leidenschaftliche Fußballseherin, verfolge das Nationalteam und auch die Bundesliga mit großem Interesse.
Also das heißt, Sie schauen jetzt auch die Spiele der Fußballnationalmannschaft, soweit es sich ausgeht?
Ja, natürlich.
Okay, gut, dann sagen wir herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir sind zum Ende schon gekommen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Information, wir gehen jetzt auf eine Sommerpause, Juli und August. Das heißt, wir verabschieden uns, wünschen Ihnen einen wunderschönen Sommer und wir sehen uns nach dem Sommer, Ende August, Anfang September wieder, wenn es heißt Message macht Medien. Vielen Dank.